Hallo und herzlich willkommen bei Mella Chance Podcast. Ich bin Mella Bauer, Gründerin der Modeagentur Mella Chance, Herausgeberin des Mella Chance Papers und nun auch Host dieses Podcasts. Wenn dich wie uns die Geschichten und Gesichter hinter den Kulissen der Modebranche interessieren, bist du hier genau richtig. In unserer ersten Staffel dreht sich alles um die Liebe zur Mode. In unseren Interviews hörst du die persönlichen Geschichten, spannenden Hintergründe, Karrierewege und aufregende Details hinter den Akteuren, die diese Branche prägen. Viel Spaß! In der heutigen Folge spreche ich mit Markus Strasser von Park in Wien. Der Store setzt seit mehr als 20 Jahren Maßstäbe in der Präsentation von Avantgarde- und Designerbrands und das weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Wie sich die Branche in diesen 2 Jahrzehnten verändert hat und ein paar lustige Anekdoten aus diesen vielen Jahren in diesem crazy Business konnte ich aus der Episode mitnehmen. Ich hoffe, ihr auch. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Markus, wir freuen uns ganz besonders, dass du in unserer ersten Podcast-Version von Mella Chance Paper mit dabei bist. Und viele kennen dich und den Laden bestimmt, aber vielleicht magst du ein bisschen was zu dir und zu Park in Wien erzählen.
Ja, hallo Mella, vielen Dank für die Einladung. Ja, also ich komme eigentlich vom Design selber. Ich habe in den späten 90ern Mode studiert in Antwerpen. Und habe dann nach dem Studium mit dem RAF in Wien gemeinsam an der Angewandten die Modeklasse betreut, als sein Assistent ein paar Jahre lang. Und das war 2000 bis 2005 und 2004 haben wir dann entschieden, ich und mein Mann, der Helmut, dass wir eigentlich einen Laden machen wollen und haben das irgendwie eigentlich sofort in die Tat umgesetzt. Also wir haben 2003 uns entschieden, das zu machen.
Ja? Darf ich ganz kurz fragen, du warst ja noch ziemlich jung, oder? Also wie alt warst du da?
Also wo wir den Laden begonnen haben, war ich glaube ich knapp 30, 29 oder so. Ich war relativ jung, als ich diese Stelle an der Angewandten als Assistent von RAF eben angenommen habe. Und das war schon sehr speziell, weil da gab es natürlich teilweise Studenten und Studentinnen, die älter waren als ich. Aber irgendwie war es auch ganz gut, weil man irgendwie so nah dran war. Also es hat schon irgendwie Spaß gemacht. Weil man selber noch so, weißt du, gerade frisch aus dem Studium raus und so weiter, man konnte diese Probleme, die man als Student hat, noch besser nachvollziehen, weil sie gerade noch so frisch hinter sich gelassen wurden.
Okay, und dann habt ihr
auf jeden Fall haben wir halt dann irgendwie beschlossen, irgendwie in Wien gibt's eigentlich nicht so ein Geschäft, in dem wir selber gerne einkaufen würden und haben uns gedacht, let's try. Es war natürlich irgendwie damals auch noch eine andere Zeit. Es war die Avantgarde damals irgendwie total im Kommen. Junge Designer waren total angesagt. Also Leute wie RAF haben ja irgendwie in kürzester Zeit ja auch eine Riesenkarriere hingelegt, ne? Und und ich habe dann begonnen, ein Lokal zu suchen. Und für mich hat quasi der Ort hat für mich eine Riesenrolle gespielt. Also ich habe gewusst, wenn ich keinen Ort finde, an dem ich das machen möchte, dann lieber nicht. Also für mich ist es gestanden oder gefallen mit dem Ort und ich habe dann irgendwie total Glück gehabt, dass ich dieses Lokal zufällig entdeckt habe nach weiß ich nicht wie vielen Immobilienbüros, die wir abgeklappert haben. Bin da jeden Tag vorbeigefahren mit dem Rad, weil es in der Nähe von meiner damaligen Wohnung war. Und ich habe gesehen, das sind so ganz komische, verspiegelte, riesengroße Fensterflächen. Und irgendwie geht da aber nie jemand rein oder raus. Ja, und habe gedacht, das muss irgendwie leer stehen. Und habe dann beim Nachbarn die Hausverwaltung herausgefunden und in der Tat, es stand leer. Und man konnte es auch mieten. Ja.
Und was war da vorher drin? Weißt du das?
Da war vorher irgendwas Computerschulung, also wir haben das komplett umgekrempelt, das waren 2 getrennte Ebenen, wir haben einen Durchbruch gemacht, wir haben eine Treppe gemacht, wir haben das ganze Ding eigentlich mehr oder weniger ausgehöhlt und eigentlich auch erst wirklich während des Umbaus das Lokal eigentlich erst so richtig verstanden, also es war alles abgehängt mit Kassettendecken, man hat nicht gesehen, dass da unten drunter eigentlich so eine massive Betonstruktur ist, also das war alles Und natürlich, es war ein bisschen schwierig, die Hausverwaltung zu überzeugen, dass wir denen eigentlich durch diesen Deckendurchbruch das Geschäftslokal verkleinern. Also wir zahlen immer noch die Miete für die Quadratmeter, die es eigentlich nicht mehr gibt.
Ja, okay, die noch Luft sind.
Ja, aber das war einfach total wichtig, das Ganze eben zu öffnen, dass es eben dieses Raumgefühl gibt. Also für mich waren die getrennten Ebenen einfach nicht funktional genug, also um dieses Raumerlebnis zu bekommen.
Wie groß ist der Laden?
Knapp 500, aber das sind Büro- und Lagerflächen und so dabei.
Ja, es ist riesig. Also wer noch nicht in Wien bei Prag war, das ist wirklich so eins der größten und luftigsten Ladenlokale, so die wir bei uns im Market tatsächlich haben, ne?
Also ja, da muss man echt auch sagen, dass es
spricht, ne?
Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass es wahrscheinlich heute nicht mehr möglich wäre, sowas zu finden. Also vor allem nicht zu dem Preis. Also wir sind damals ja 2004 beziehungsweise 2003, wo wir begonnen haben, das umzubauen, hier eingezogen und das war im 7. Bezirk damals noch nicht so, wie das heute ist, ne, dass irgendwie ein Hipperladen nach dem anderen sich da in den letzten Jahren angesiedelt hat, sondern es war so, dass meine Freunde alle gesagt haben, bist du verrückt, irgendwie, das wird nie funktionieren, im 7., da geht doch kein Mensch hin. Und die haben mir halt einfach gedacht, beziehungsweise Helmut und ich haben uns gedacht, so Läden sind irgendwie nie Front Row. Man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, besser ein guter Laden als wie irgendwie eine kleine Boutique im ersten Bezirk und haben dann einfach irgendwie uns gedacht, no risk, no fun, let's try. Und es hat irgendwie relativ schnell ganz, ganz gut Fahrt aufgenommen. Irgendwie, das, wie gesagt, das Viertel hat sich mittlerweile auch wahnsinnig entwickelt. Also wir könnten, hätten wir nicht eine unbefristete Hauptmiete, könnten wir dieses Ladenlokal wahrscheinlich jetzt nicht mehr mieten, weil es würde wahrscheinlich doppelt so viel kosten. Und das ist so ein bisschen der Vorteil, den wir halt in Wien halt haben, ne? Ist erst im Vergleich zu den Metropolen wie New York, Paris, wo auch immer, wo die Ladenlokale mittlerweile so viel Geld kosten, dass unabhängige Avantgarde-Stores eigentlich fast keine Chance mehr haben, außer vielleicht auf ganz kleiner Fläche oder so.
Ja.
Und da muss ich schon sagen, da hat sich verändert.
Gab es denn damals ein Vorbild oder irgendwas, wo ihr gesagt habt, so in die Richtung sollte der Laden gehen? Hattet ihr da irgendwie...
Wir wollten halt irgendwie so viel wie möglich an den Dingen, die wir selber toll finden, in diesen Laden integrieren. Wir haben am Anfang, das war fast noch viel ausgeweiteter, das Programm. Also wir hatten am Anfang auch echt so gehobene Streetwear im Laden. Wir hatten Fred Perry zum Beispiel, Barberjacken. Wir haben auch mit Studenten von der Angewandten irgendwie Projekte gemacht. Es gab irgendwie eine Zeit lang auch ein Projekt im oberen Stock mit österreichischen Designerinnen. Ja, es war sehr, sehr divers. Wir haben dann auch relativ viele Bücher gehabt, Eames Chairs, also es war irgendwie wirklich so eine Mischung an all den Dingen, die wir selber halt einfach spannend gefunden haben. Und ich glaube damals, also so richtig verglichen oder sich gedacht, so wie das, glaube ich, das haben wir gar nicht. Wir haben einfach nur drauf los und haben gemacht, wie wir es selber toll fanden eigentlich. Und natürlich das Studium in Antwerpen und auch der Kontakt zum Raff hat natürlich schon auch Türen geöffnet, irgendwie, dass man andere Labels auch in den Laden bekommen hat, weil natürlich wenn du anfängst, brauchst du immer ein paar, die am Start sind, damit andere auch aufspringen. Das ist vielleicht heutzutage nicht mehr so, ich weiß nicht genau, kennst du dich besser aus. Aber damals, kann ich mich erinnern, war das wirklich, also als wir da das erste Mal in Paris zum Einkaufen waren, war das echt bei vielen Designern echt wie so ein Vorsprechen. Ja, also bis man, also ich kann mich erinnern, es gab, ich sage jetzt keinen Namen, aber es gab mal ein ich sage nur, es war japanisch, es gab ein Vorsprechen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir wirklich wie in einer Schulsituation oder so Lehrer-Schüler-Situation wirklich befragt wurden eine halbe Stunde. Und dann hinausgeschickt wurden aus dem Raum zum Warten. Und also das war wirklich sehr lustig damals. Das war wirklich anders.
Auch spannend. Habt ihr es danach bekommen, das Brand, oder nicht?
Ja, die wollten dann nur die Second Line hergeben. Dann haben wir gesagt, na, dann lieber doch nicht.
Und sag mal, wir sprechen ja jetzt fast über 20 Jahre, ne? Irgendwie, was
also hat sich in deiner Meinung... Also nicht fast, sondern definitiv ja. Sind 20 Jahre.
Er hatte 20-Jähriges auch, ne?
Genau, wir haben am 2. am 12. Februar 2004 eröffnet und haben dann im März das auch irgendwie hier im Geschäft gefeiert. Und zwar mit so einer, wir haben ja letztes Jahr im Sommer umgebaut. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir haben 19 Jahre irgendwie Mode auf zwei Ebenen verkauft und haben uns dann im Frühling letztes Jahr entschieden, das irgendwie zu ändern, sondern also die Mode irgendwie auf einen Floor zu konzentrieren. Einerseits, weil wir eben Lust hatten, oben was anderes zu machen und andererseits auch, weil wir gemerkt haben, dass die Leute irgendwie nicht mehr so viel Zeit haben, überfordert sind, irgendwie sich das zu lang zieht, durch den ganzen Laden die Leute zu schleusen. Und wir einfach fanden, irgendwie die Zeit ist irgendwie reif für ein kompakteres Konzept. Haben unten eben ein bisschen umgebaut und noch mehr Hängefläche geschaffen. Das hängt alles so ein bisschen kompakter, man kriegt schneller einen Überblick. Und im oberen Stock haben wir einfach einen leeren Raum jetzt, den wir irgendwie alle 2 bis 3 Monate mit unterschiedlichen Dingen bespielen. Und im Fall unseres 20-jährigen Jubiläums haben wir da eine Fotoausstellung gemacht, aber nicht mit klassischen Fotos, sondern der Titel der Ausstellung war Park 20, The Merchandise Show. Und ich wollte irgendwie Merch-Artikel irgendwie für dieses Jubiläum machen, die auch, sag ich jetzt mal, unter Anführungszeichen günstiger sind als das, was wir sonst so im Sortiment haben, auch irgendwie aus einer Lust irgendwie an dieser absurden Idee eigentlich in einem Luxusladen irgendwie Merchandise zu machen. Und da sind dann eben verschiedene Produkte wie Fotowebdecken, Handtücher, T-Shirts mit Drucken, unter anderem auch ein Memo-Spiel, ganz wichtig, darf man nicht Memory nennen, das ist nämlich geschützt. Wirklich? Haben wir schon ein E-Mail gekriegt von der Rechtsabteilung und haben wir das gleich umgeändert. Also wir haben ein Memo-Spiel mit Ernestine Stolberg gemacht. Das war ein 95-jähriges Model, beziehungsweise wurde durch uns zum Model eine 95-jährige Dame, die uns 2016 zugelaufen ist, quasi mit unserem Hund, den wir damals uns genommen haben, einfach ins Geschäft mit eingezogen ist. Und sie ist dann 4 Jahre bei uns im Laden gesessen, 2 Jahre einfach nur so und 2 Jahre haben wir sie fotografiert fast täglich, ja.
Ja, und das war totaler Riesen-Social-Media-Erfolg, oder?
Ja, das war wirklich damals in allen Medien, das hat so irgendwie den Punkt der Zeit getroffen, weil sie eben letztendlich wirklich ein Model war. Also sie war eben nicht diese exzentrische ältere Dame à la Iris Apfel oder so, sondern sie war einfach ein Model und das sie konnte alles tragen, sie konnte alles irgendwie performen und das, glaube ich, war sehr speziell. Also es hat sehr, sehr am Frauenbild der heutigen Zeit irgendwie gerüttelt und hat ziemlich auch polarisiert. Also gab es auch Leute, die das total scheiße fanden, aber großteils fand es gut und ist es eben 2 Jahre so gegangen, dass wir fast tagtäglich mit Ernie ganz schnell mit dem iPhone vor dem Umkleidekabinenvorhang ein Foto gemacht haben und das gepostet haben. Und aus diesen 300 Fotos, die damals in der Zeit entstanden sind, gibt es jetzt eben 2 Memo-Spiele mit Ernie, ja, mit den besten Sujets, best of quasi.
Und das heißt, eure ganzen Merch-Artikel bauen auf den Fotos von Ernie auf oder
Nein. sind das unterschiedlich? Nein, diese Fotos sind einfach alle aus meinem Handy. Und ich habe viele Fotos am Handy. Also es sind 270.000 und ich habe die wirklich alle angeschaut. Und habe aus diesen, hab aus diesen 270.000 60 ausgewählt, was sehr schwierig war, weil wähl mal 60 Fotos aus von so vielen Fotos. Aber irgendwie habe ich es durchgezogen und es sind einfach Fotos, die so ein bisschen unsere Geschichte einfach über das Medium Fotografie eben erzählen. Also Fotos aus dem Laden, vom Schaufenster, auch ein bisschen privat, dann Paris, Showroom, Fashion Show. Also war alles dabei, was uns halt irgendwie auch ausmacht, ja. Also ich glaube, wenn man die Ausstellung gesehen hat, hat man relativ schnell verstanden, wer wir eigentlich sind, ja, und wie wir eigentlich so leben, ja. Und das war so ein bisschen die Idee, einfach das über Artikel auch zu präsentieren, die dann erschwinglich sind. Also das fand ich auch irgendwie eine coole Idee, dass es eben, also ich habe nicht wahnsinnig viel verdient dran, aber es war mir auch nicht so wichtig, sondern es war mir eher wichtig, irgendwie so unser Lebensgefühl nach 20 Jahren einfach unter die Leute zu bringen. Und es war ein schöner Abend, eine schöne Ausstellung, fand ich.
Voll schön. Und das ist ja irgendwie, das zeigt ja auch, wie sehr eigentlich ihr als Person oder als Charaktere auch Park seid, ne? Also ich meine, da gibt's ja, glaube ich, gar keine wirkliche Grenze, oder? So zwischen...
Ja, das ist natürlich irgendwie, die Grenzen verschwimmen, das stimmt schon, aber ich muss sagen, in letzter Zeit versuche ich schon irgendwie mir auch ein bisschen abzugrenzen von dem, was ich beruflich mache, und bin viel am Land am Wochenende und versuche irgendwie auch mehr in der Natur zu sein, was mit einem Hund zwangsläufig ja auch der Fall ist, ne, dass man eben auch raus muss. Aber so insgesamt einfach finde ich's vielleicht, weil ich jetzt auch älter bin, ja, einfach wichtig, irgendwie so eine gewisse Balance zu finden. Und früher hätte man vielleicht noch eine Idee oder ein Konzept noch dreimal rumgedreht und dran gefeilt. Und vielleicht ist man jetzt ein bisschen entspannter heutzutage und macht dann einfach mal. Und auch wenn es vielleicht nicht so ganz hundertprozentig top ist, wie man sich's eigentlich immer von sich selber verlangt, aber das finde ich, das finde ich eigentlich ganz gut, so ein bisschen entspannter irgendwie an die Sache heranzugehen.
Da wollte ich nämlich gerade drauf eingehen, weil irgendwie diese, eben, wir sprechen ja von ein bisschen mehr als 20 Jahren dann, weil ihr habt ja mit dem Einkauf wahrscheinlich ein bisschen vorher angefangen, bevor ihr überhaupt den Laden aufgesperrt habt.
Ja, 2003, ja, waren wir das erste Mal einkaufen, ja.
Und was hat sich denn deiner Meinung nach verändert? Also du hast ja schon viele Sachen angesprochen, die Ladenmiete, irgendwie auch die Brands und so weiter.
Generell in dem Business. Bei dir? Naja, also es hat sich halt verändert, dass erstens mal junge Designers insgesamt schwieriger haben, heutzutage sich irgendwie zu präsentieren, sich zu vermarkten, sich darzustellen, sich glaubhaft zu machen. Es gibt auch wahnsinnig viele Brands, das hat sich auch verändert. Es gibt also wirklich viel, viel, viel mehr Brands, als es vor 20 Jahren gegeben hat. Und was für mich so ein bisschen auffällig ist, ist, dass ich immer das Gefühl habe, aber da denke ich mir, vielleicht bin ich da jetzt auch schon zu alt, keine Ahnung. Also wir haben ja in Antwerpen, wo wir studiert haben, war es immer das Wichtigste irgendwie, dass eine Kollektion eine Identität hat, dass es eine Eigenständigkeit hat, dass es eine Wiedererkennbarkeit gibt in einem Label, in einer Marke. Und ich finde, das hat sehr nachgelassen. Das findet man nicht mehr so leicht heutzutage. Es ist alles sehr, sehr austauschbar. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben soziale Medien da auch damit zu tun. Natürlich gibt es immer wieder Labels, die spannend sind und die man dann auch gerne aufgreift, aber es ist nicht mehr so easy wie früher, dass man sagt irgendwie, man ist eher auf der Suche wirklich nach einem speziellen Label, das wirklich zu uns passen könnte und das auch was macht mit uns, mit dem Laden, mit unseren Kunden und Kundinnen. Okay, und ja, generell ist es halt so, das wirst du selber wissen irgendwie, du bist ja auch durch die Corona-Krise gegangen irgendwie und wir leben in einer schwierigen Zeit mit Kriegen und so weiter. Also das wirkt sich, weiß nicht, ob du das spürst, aber wir spüren es zum Beispiel total, dass unsere Kundinnen, wenn jetzt auf der Welt was gerade wieder was Schreckliches im Gange ist oder so, dass dann einfach die Umsätze auch zurückgehen, ja. Dass dann einfach Luxus natürlich dann auch das erste, also in der Krise sowieso, ne, da haben alle gespart, natürlich jetzt gibt's eine Inflation, irgendwie alles ist teurer geworden. Wir merken insgesamt, dass wir früher viel mehr Kunden hatten, ja, sich die Umsätze viel mehr verteilt haben auf mal da ein Teil, dann mal ein größerer Einkauf. Es war alles irgendwie viel so, es hat so dahin geplätschert und man wusste ungefähr, wie viel man umsetzt im Monat, ja. Und das hat sich schon verändert. Es geht mehr so rauf und runter, ne? Also wir haben weniger Kundinnen insgesamt, aber wir haben natürlich auch mehr Kundinnen, die wirklich richtig fett einkaufen. Also ja, also wir haben überlebt. Es war nicht einfach. Wir sind immer noch dabei, irgendwie so zu überlegen, wie relevant sind wir oder oder was macht uns aus, oder ist es besser, man hört auf und lässt eine jüngere Generation ran? Und das war schon so eine Frage nach all diesen Krisen und so weiter, die ich mir gestellt habe. Und dann habe ich mir einfach eigentlich gedacht, nee, eigentlich habe ich schon nur Lust drauf und möchte gerne aber eben auch was verändern. Einerseits, weil ich mir denke, es ist spannend irgendwie auch für unsere Kunden, beziehungsweise gewinnt vielleicht auch neue Kunden, beziehungsweise habe ich das schon bemerkt, dass man neue Kunden gewinnt, wenn man alle 2-3 Monate Eröffnungen macht, ja, und da einfach Leute plötzlich zu einem stoßen, die noch nichts von einem gehört haben, obwohl sie auch seit vielen Zeiten in Wien leben, ja. Und das macht mir eigentlich ganz, ganz schön Mut, weil ich mir denke, das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Ja, es kommen wirklich immer wieder Leute, die irgendwie nach 20 Jahren uns fragen, seid ihr neu? Gibt's Geschäft, was halt ganz neu aus? Und so. Ja, und dann freue ich mich immer, wenn man denkt, super, wieder jemand, der uns nicht gekannt hat.
Und den man noch catchen kann. Ja, aber das ist ja total spannend, weil du erzählst ja eben über so neue Wege, die ihr gehen möchtet. Und ich meine, das ist das, was ich auch von ganz vielen Kunden einfach höre, ist so diese Geschichte, irgendwie Events zu machen, ne? Irgendwie viel mehr, was du sagst, diese Eröffnungen, auch so ein Space zu schaffen und so. Das ist ja dann eure Antwort auch
drauf. Ja, ich glaube, es ist heutzutage mit all diesen Online-Business-Strategien einfach total wichtig, dass man als Laden irgendwie interessant ist vielleicht oder einfach, dass die Leute irgendwie Lust haben, irgendwie das Einkaufen irgendwie halt ein Erlebnis auch ist, ja. Also natürlich sind wir auch, beraten die Leute gut und versuchen niemanden aus dem Geschäft gehen zu lassen, irgendwie mit einem Teil, das nicht hübsch ausgesehen hat, ja. Das ist halt irgendwie der Vorteil, den du halt noch hast, wenn du ein Ladenlokal hast, ne, dass du, und ich merke eigentlich in letzter Zeit, dass viele Leute, auch junge Leute witzigerweise, wieder gern in Läden gehen, weil sie sagen irgendwie, ich habe dann irgendwie Sachen gekauft irgendwie und plötzlich sind die Komplimente ausgeblieben. Ich habe mir gedacht, das schaut gut aus, aber keiner hat was gesagt und so. Und weißt du, letztendlich leben wir von dem, ja, dass wir die Leute überraschen, dass wir ihnen was anbieten, was sie selber nicht dazu gegriffen hätten und sich quasi vom Spiegel irgendwie nicht verkleidet fühlen, aber auf eine Art neu entdecken, ja. Und das hast du halt online nicht. Da fehlt dir halt einfach die Beratung. Und wenn die Komplimente ausbleiben, ist ganz schwierig. Das will man dann auch nicht.
Ja, vor allem, wenn man nicht irgendwie einfach nur auf Brands geht, ne? Irgendwie, wo viele
ja. Es gibt Leute, die sehr genau wissen, was sie wollen und die irgendwie dann einfach das einkaufen und die Designer kennen und genau wissen. Aber es gibt wahnsinnig viele Leute, und das ist die Erfahrung von 20 Jahren, die bei uns einkaufen, die es eben selber nicht so gut wissen und uns eben vertrauen, dass wir es besser wissen, was ihnen steht, ja? Und das ist halt eigentlich unser Vorteil, ja, dass wir das anbieten können, ja.
Ja,
und das ist auch. Und ich meine, die Online-Shops sind ja alle in der Krise, also so ist es ja nicht, ne? Alle Probleme, auch die großen, auch die Biggies, ja, also.
Ja, also es ist gerade für
Mode. So gefühlt einen Wandel wieder zurück zum Shop, ne? Aber es haben leider Gottes viele halt echt nicht überlebt, ne? Die letzten Jahre.
Ja, auch von den Brands nicht, ne? Also das ist ja eben beide, genau. Ne? Brands, Stores
ja, und so Shops. Weiter. Also ich weiß nicht, wie viele Shops nur in meiner Umgebung, also unterschiedlichster Art, wie viele Shops einfach zugemacht haben, ne? Oder ja, also ich meine, wir zahlen auch noch immer, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, irgendwie wir zahlen auch noch immer Kredit, Corona-Kredit ab, ne? Also das war schon ein riesen, also finanziell ein Riesenschaden einfach.
Ja. Und aber genau da möchte ich gern anknüpfen. Was hält denn bei euch die Leidenschaft so hoch? Also wie haltet ihr denn irgendwie eure...
Ich habe immer das Gefühl, ich kann gar nichts anderes.
Den Satz höre ich so oft von
Leuten. Also man hat irgendwie das Gefühl, ja, das hat man irgendwie studiert, das hat man gelernt, das fühlt man. Und irgendwie dann denkt man sich, ja, was wird man eigentlich machen? Würde man sich für was anderes irgendwie interessieren und dann fällt einem irgendwie nichts ein. Das ist einfach so, ja.
Ja, das eine wäre das Ausschlusskriterium, aber es gibt ja bestimmt auch ganz viele Sachen, die dir total viel Spaß machen, oder? Also wenn du jetzt irgendwie darüber sprichst, dass du jetzt neue Konzepte entwickelst für den Store.
Ja, oder also natürlich ist es nach 20 Jahren hier oben, sich zu überlegen, was macht man, was zeigt man, wie tut man, das ist natürlich eine neue Herausforderung und es ist auch Neuland, aber es ist auch spannend für mich, irgendwie andere Sachen zu denken als jetzt nur Mode, ja. Aber ich merke dann schon, dass Mode nach wie vor, also ich bin jetzt echt keiner, der irgendwie nach Paris fährt und findet, oh, wie anstrengend ist das alles, sondern mir macht das einfach immer nach 20 Jahren immer nur Spaß, irgendwie die Kleider da irgendwie auszusuchen und sie zusammenzuhängen und zu schauen, was für eine Geschichte will man damit erzählen im Laden. Ja.
Wie bereitest du dich denn da darauf vor? Also wie würdest du sagen, wie scoutest du Brands und wie bereitest du dich auf Showroom-Termine vor?
Bereite mich vor? Also ich bereite mich insofern vor, dass man sich ein Budget irgendwie überlegt, wo man hin will bei einer Marke, finanziell auch. Wobei es dann natürlich auch immer davon abhängt, wie die Kollektion gerade ist, ja. Also man nimmt sich manchmal vor, bei dem Label jetzt mehr zu machen, weil das hat gut funktioniert und dann sieht man die Kollektion und dann ist es vielleicht mal nicht so eine besonders tolle Kollektion und dann nimmt man von dem anderen dann halt mehr. Also man muss halt irgendwie wirklich heutzutage wirklich darauf achten, dass man im Budget bleibt. So wie früher, dass man irgendwie 50.000 Euro over budget ist und es war wurscht irgendwie, das geht heute nicht mehr.
Okay, aber wenn du neue Brands aufnimmst, ziehst du die dann erst in Paris oder checkst du das
schon? Wir kriegen natürlich 100 Millionen E-Mails, wirklich ganz viele E-Mails immer vor der Modewoche und ich schaue mir die auch an, aber ich schaue die sehr schnell an. Also es muss mich so ein E-Mail schon echt wirklich catchen, mit einem Image oder so auf schnell. Ich finde, dass da Designer manchmal auch ein bisschen zu, also weißt du, wenn du erst irgendwie was anklicken musst und was downloaden musst, bis du irgendwie mal ein Image überhaupt siehst, ja, dann, das glaube ich, machen nicht so viele, weil wir kriegen alle wirklich, also ich glaube, alle Shops irgendwie kriegen einfach wahnsinnig viele E-Mails. Aber es ist immer wieder schon was dabei und natürlich verfolgt man die Szene einfach, ja, man schaut irgendwie Instagram, wo sind neue Designer, was machen die irgendwie, man verfolgt die Shows natürlich irgendwie in Mailand, Paris, London, und ist natürlich immer auf der Suche nach einem tollen neuen Designer oder Designerin. Es geht auch viel über Mundpropaganda. Weißt du, in Paris trifft man dann ja andere Shop-Owners, und die man jetzt seit Jahren auch kennt. Und dann plaudert man und dann erzählt man sich gegenseitig, was man toll findet. Und dann, ja, also manchmal ist es einfach auch Zufall. Bin in Paris auch schon an Showrooms vorbeigerannt und einfach reingestolpert, weil ich es irgendwie hübsch fand, ja.
Okay, also deswegen ist für dich auch immer noch, also ist Paris und so, ne, als Plattform, um neue
Brands zu finden. Ja, ich finde das total wichtig irgendwie, dass man, ich fand es eben ganz schlimm in der Pandemie, dass man die Sachen irgendwie alle nur noch online anschauen hat können. Man echt nicht gewusst hat, wie ist der Fit irgendwie, muss ich die Größen anpassen, wie fällt das dann wirklich, wie ist der Stoff, greift sich der gut an oder kratzt oder ist der Pulli kratzig oder weißt du, das kannst du alles nicht so spüren, und vor allem wenn du neue Marken neu aufnimmst, dann wirst du ja sowieso mal sehen, ne, wie fühlt sich das an. Du dann im Showroom auch immer ganz gern immer auch mal selber was probieren oder weißt du, es geht ja irgendwie auch drum, irgendwie, wie fühlt sich so ein Teil an, gerade bei Männern, weißt du, Frauen sicher auch, aber also, zum Beispiel Sakkos, Männer und Sakkos, das Erste, was die machen, ist, die strecken ihre Arme einmal so nach oben und nach vorne, und wenn sie sich da nicht gut bewegen können, dann ist es schon vorbei. Und solche Dinge halt, also da kann ich mich ja echt nur erinnern, dass wir halt teilweise dann schon früher auch Anzüge gehabt haben, sage jetzt wieder mal keinen Namen, in denen man halt irgendwie nicht weiter als bis so kam, ne, und irgendwie wirklich, also bewegungsunfähig quasi fast war. Also sowas passiert mir heute nicht mehr. Also da achte ich schon drauf, dass es eben nicht nur gut aussieht, wenn man gerade steht, sondern es muss einfach in der Bewegung auch funktionieren.
Findest du, da sind die Kunden auch, haben sich da auch entwickelt? Wurde früher mehr verziehen auch, wenn man es unbedingt wollte, das Teil?
Ja, wahrscheinlich schon.
Oder eine größere Offenheit.
Das passiert heutzutage auch noch irgendwie, keine Ahnung. Also was Materialien betrifft zum Beispiel. Also wir haben extreme Probleme mit Chemiefaser. Also gibt's ganz viele Leute, die das absolut ablehnen und nicht wollen. Und aber du wirst selber wissen, irgendwie so viele Designer machen irgendwie einfach Polyester. Es ist und du kommst eigentlich quasi fast nicht drum rum. Du versuchst es irgendwie zu vermeiden. Aber dann überraschenderweise hatten wir jahrelang Sakai im Sortiment und da ist ja auch ganz viel Technical Material und irgendwie eine Baumwolle ist nie 100%, sondern ist irgendwie immer mindestens 50% Polyester. Und zum Beispiel bei Sakai hat das nie irgendwen gestört. Weil Sakai war halt einfach irgendwie eine Zeit lang so cool und so anspruchsvoll auch vom Design, ja, dass den Leuten das wurscht war. Also hat nie irgendwer nachgefragt, was ist denn das eigentlich für ein Material, sondern die Leute haben das einfach, das war ihnen egal. Auch Leute, von denen ich weiß, dass sie eigentlich kein Polyester mögen.
Ja, das ist ja irgendwie das Typische am deutschsprachigen Markt, dass wir eigentlich immer sagen, so Polyester oder sowas verkaufen wir nicht. Das sind ja andere Märkte viel entspannter, ne? UK oder sowas, die haben ja da...
Ich finde, es kommt immer ein bisschen drauf an, was es ist, ne? Wenn es jetzt irgendwie eine Techno-Wolle für einen Suit ist, irgendwie, da gibt's ja in Japan gibt's ja schon irgendwie echt so eine Kultur auch für technologische Materialien. Da sind viele ja auch ganz toll. Also ich finde jetzt irgendwie, wenn du in der Wolle irgendwie einen gewissen Anteil Polyester oder Polyamid hast, finde ich das jetzt nicht so schlimm, weil manchmal braucht der Stoff das irgendwie auch, um die Struktur zu halten, ja, oder um einen gewissen Griff irgendwie einfach auch zu bekommen. Aber ich finde halt, sobald es wirklich richtig an den Körper geht und an der Haut ist, finde ich es teilweise schwierig, ja.
Ja, also wie man sagt, es kommt ja auch immer drauf an, aus welchem Purpose man heraus irgendwie das Material wählt. Ne? Wenn es darum geht, irgendwie um die Struktur oder was weiß ich, oder auch den Stand oder sowas aufrechtzuerhalten, ist eine andere Geschichte. Wenn es darum geht, irgendwie ein billigeres Material zu nehmen oder sowas, dann ist es halt schwierig.
Genau.
Ja.
Aber ja, und was halt so generell auch einfach auffällt irgendwie, ist, dass natürlich... im Vergleich zu 2004, die Leute schon mehr nachfragen, wo ist das gemacht, wo kommt es her, irgendwie, also so dieses Thema Nachhaltigkeit, das ja irgendwie auf allen Ebenen in unserer Gesellschaft eine Rolle spielt, spielt auch im Laden mehr und mehr eine Rolle. Also die Leute fragen nach, aber die Designer reagieren auch darauf und versuchen irgendwie nachhaltiger zu produzieren, nachhaltigere Materialien zu verwenden. Und ich glaube, dass sich das ziemlich gut beeinflusst gegenseitig, also eben Designer und Kunde, also es wollen da eigentlich alle dasselbe ein bisschen und das ist wieder so eine Entwicklung irgendwie, die sehr schön ist, finde ich.
Ja. Und das ist ja, wird ja bei euch in der Auswahl von den Brands auch gar nicht so eine große Rolle, oder das spielt natürlich eine große Rolle, aber es wird gar nicht so einen großen Wandel irgendwie geben, oder? Weil ihr wahrscheinlich schon immer Brands hattet, die natürlich gut produziert haben, oder? Also, oder
ja, aber es gibt natürlich schon auch Brands, wo dann manchmal irgendwie der Strick dann doch in China gemacht wird, ja? Also da musst du dich halt dann halt entscheiden, entweder du kaufst das Brand nicht oder du kaufst den Strick nicht oder du drückst halt mal ein Auge zu, ja? Also ich glaube, man kann es nie komplett vermeiden. Irgendwie, glaube ich, es geht eher darum, so gut wie möglich irgendwie es zu machen, irgendwie, was diese Themen betrifft, ja. Ich glaube, dass wir da schon relativ gut drauf achten. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob, also wenn du zum Beispiel irgendwie gewisse Marken online bestellst, ja, so frühe Liefertermine oder so, da steht ja teilweise nicht einmal das Material dabei. Also weißt du, wie ich meine, da muss dann irgendwie ein E-Mail schicken und nachfragen, was ist das und wo ist das gemacht, steht ja sowieso nicht dabei beim Ordern online. Aber ja, also wie gesagt.
Ihr habt auch einen Online-Shop, habt ihr auch noch, oder?
Wir haben einen Online-Shop, ja.
Und zeigt ihr da euer komplettes Portfolio oder zeigt ihr nur ausgewählte Pieces?
Ja, wir zeigen eigentlich alles. Also das, was es im Laden gibt, gibt es auch online. Es ist für uns ein wahnsinnig, also ich meine, wir können natürlich nicht mit den Online-Biggies konkurrieren, weil die ja irgendwie über Rankings auf Google funktionieren und irgendwie die wahnsinnig viel dafür bezahlen, dass sie einfach ganz oben immer stehen. Wir sind natürlich ein Nischen-Online-Shop und also der darf auch nicht viel kosten. Also wir machen da fast alles selber, also vom Foto bis zum Upload. Aber so insgesamt würde ich sagen, dass der Online-Shop schon gut ist. Wir verkaufen viel so overseas auch, also auch spezielle Sachen eben ziemlich gut, die nicht jeder geordert hat. Und es ist natürlich für uns einfach auch so ein Gesicht nach außen. Also wenn du selbst wenn du in Wien lebst irgendwie und du in den Laden kommen kannst, ja, gibt's viele Leute, die suchen gerade irgendwie ein Kleid oder was auch immer und dann schauen die da halt mal rein, ja, was gibt's so, und dann kommen die in den Laden oder beziehungsweise machen Aussendungen mit den neuesten Dingen, die wir hereinbekommen haben, irgendwie, also 2-3 Mal in der Saison, und sind richtig fette E-Mails mit vielen Bildern und du kannst sie anklicken und kannst es dann direkt im Online-Store anschauen. Und da merken wir schon, dass es einfach auch ein wichtiger Werbeträger ist für uns, ja, das Online-Store.
So ein Schaufenster einfach, ne? Wie früher.
Genau, irgendwie. So ein erweitertes Schaufenster. Danach habe ich gesucht nach dem Wort. Genau, ist noch nicht eingefallen.
Wir sind schon fast am Ende vom Podcast. Eine wichtige Frage habe ich noch. Warum liebst du Mode?
Warum? Keine Ahnung.
Die einfachste am Schluss.
Hat mich immer schon interessiert. Wahrscheinlich hat mein Großvater mich auch wahrscheinlich beeinflusst. Der war Herrenschneider. Ich bin aufgewachsen irgendwie mit einem Großvater, der mir irgendwie schon als kleines Kind so Anzüge gemacht hat. Und meine Mutter hat eigentlich Mode auch immer gemocht. Keine Ahnung. Also es war mir irgendwie immer wichtig. Schon von klein auf. Also ich glaube, meine Mutter weiß das wahrscheinlich noch. Also weil ich kann mich auch erinnern, obwohl ich sehr, sehr jung war. Aber ich glaube, ich habe ab 5 mir nichts mehr schenken lassen, modemäßig. Sondern immer gesagt, ich will das Geld. Ich will selber einkaufen. Und das war einfach, weiß ich nicht, ganz früh schon mir ganz wichtig, irgendwie selber das auszusuchen, was man dann, also mir kann man modemäßig einfach echt nichts schenken. Also es geht nicht.
Und was magst du an der Branche und an deinem Job? Also was liebst du dran?
Ja, ich liebe schon an der Mode, dass es irgendwie so schnell ist. Ne, dass es irgendwie sich alle 6 Monate einfach komplett das Bild im Laden verändert. Dass es einfach, ich bin selber jemand, der irgendwie gern schnell ist. Langsam ist nicht so meins und wahrscheinlich zieht mich das an der Mode auch an. Keine Ahnung, so wird es wahrscheinlich sein. Also diese Schnelle, aber natürlich auch, also alle, die irgendwie mit Mode zu tun haben, sind natürlich immer irgendwie auf der Suche nach schönen Dingen, ja. Also generell das schöne Dinge glücklich machen irgendwie. Also bei mir trifft es total zu. Also ich habe seit ein paar Jahren ein Haus am Land und es ist mir total wichtig, irgendwie eine schöne Lampe irgendwie zu finden. Also ich verbringe da Stunden damit auf Willhaben, heißt es in Wien. Das ist so eine Plattform, wo Leute privat verkaufen, wo du die tollsten Sachen ganz günstig findest. Irgendwie, und es macht mir total Spaß, wenn ich dann um 70 Euro eine tolle Lampe finde, irgendwie, die wahrscheinlich bei Pamono oder so dann, weiß ich nicht, 800 gekostet hätte. Und da verbringe ich viel Zeit damit und es macht mir total Spaß und man kann es einem vorwerfen als oberflächlich oder whatever, aber ich schaue dann die Lampe an jedes Mal, wenn ich dann am Land bin und dann freue ich mich total an der Lampe, weil ich die einfach hübsch finde. Und das sind so, ja, ich glaube, das sind so Gründe, warum man sowas macht wie Mode oder das Schaufenster, keine Ahnung, da verbringe ich wirklich den ganzen Tag damit und bin dann am Abend um 7 noch nicht fertig, irgendwie weil ich da einfach ein wahnsinniger Perfektionist bin und das muss dann halt einfach rocken.
Vielen Dank.
Bitte gerne.
Vielen Dank, Markus.
Das war's für diese Episode. Wenn sie dir gefallen hat, freuen wir uns total, wenn du uns auf Apple Podcast oder Spotify abonnierst. Du kannst uns auch gerne bei Instagram oder TikTok unter @melachance folgen, um nichts zu verpassen und um noch mehr hinter die Kulissen des Melachance Universe zu schauen. Schön, dass du dabei warst und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!